ARD.
Ich kann es gar nicht anders sagen. Ein erschreckender Mangel an Sachkunde auf amerikanischer Seite.
Kann Trump wirklich den Ukraine-Krieg beenden? Der frühere deutsche Top-Diplomat Wolfgang Ischinger hat hörbar Zweifel.
Vertreibung, Deportation oder freiwillige Ausreise. Auch aus Deutschland kommt heute deutliche Kritik an Israels Siedlungsplänen.
So funktioniert russische Desinformation, wie von Österreich aus das Internet mit Kreml-Propaganda geflutet wurde.
Tja, und Grönland bekommt wieder Besuch aus Amerika von Trump-Leuten, obwohl die eigentlich niemand eingeladen hat.
Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir ist Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Mit hoffentlich allem, was heute wichtig war und ist. Schönen guten Tag.
Die Verhandlungen in Riad sind in die nächste Runde gegangen. Die USA, die Ukraine und Russland wollen einen Waffenstillstand erreichen. Wir haben ja über den Start der Gespräche berichtet.
Genau, gefühlt, ja, guckt ja die halbe Welt gerade nach Saudi-Arabien und hofft auf Fortschritte. Kleiner Reminder, dahinter steht ja immer noch die Ansage von US-Präsident Trump, diesen Krieg an einem Tag zu beenden.
Naja, davon sind ja nun alle Seiten noch ziemlich weit entfernt und trotzdem ist heute von einer neuen Phase die Rede.
Genau, Pendeldiplomatie ist das Stichwort des Tages sozusagen. Die Trump-Leute haben also erst mit den Ukrainern gesprochen und sind dann praktisch ja mit so einer Art To-Do-Liste aus Kiew ins Nebenzimmer. Da saßen die Russen mit ihrer To-Do-Liste oder mit ihrem Wunschzettel oder Forderungskatalog, wie immer man das nennen möchte. Ja, und damit sind die Amerikaner dann wieder zurück zum Team Ukraine.
Kann man eigentlich sagen, was da aktuell auf diesen Wunschzetteln steht? Es wird ja erstmal nur um eine begrenzte Waffenruhe oder Feuerpause gehen.
Ja genau, also abgesehen von diesem ganzen geostrategischen Überbau, ne, wie das russische Ziel, dass die Ukraine nicht in die NATO soll zum Beispiel, haben wir ja auch schon drüber berichtet, geht es jetzt konkret erstmal um so 30 Tage Waffenstillstand, wobei eben unklar ist, für was dieser Waffenstillstand gelten soll. Russland will zum Beispiel, dass keine Energieanlagen mehr bombardiert werden. Damit hatte die Ukraine zuletzt aber noch ziemlich viel Schaden verursacht. Das war ihre stärkste Waffe sozusagen. Letzte Nacht wurde zum Beispiel wieder ein Öllager mit einer Drohne angegriffen. Ja, und für die Ukraine geht es ja eigentlich um alles. Ohne den Schutz der USA haben sie ja nur noch die Europäer.
Ja, und wie der Verhandlungstag in Riad gelaufen ist, hier kommt der ganz frische Bericht von Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo.
Im pompösen Ritz-Carlton-Hotel in der saudischen Hauptstadt Riad ist genug Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Hier verhandeln sowohl die russische als auch die ukrainische Delegation über eine mögliche Waffenruhe. Allerdings nicht direkt miteinander, sondern nacheinander und getrennt mit den Vermittlern der USA. Die überbringen dann im Hotel fast wie Postboten die Positionen und Forderungen der jeweils anderen Seite. Vom Morgen bis in den späteren Nachmittag zunächst Gespräche der Amerikaner mit den Russen. Für später ist Berichten zufolge noch eine Runde mit der ukrainischen Delegation geplant. Bereits gestern Abend hatten die ukrainischen Vertreter mit den Vermittlern gesprochen. Von einer produktiven Sitzung sprach danach der ukrainische Verteidigungsminister Umjerov. Verhandelt wird über Schritte zu einer Waffenruhe, da sind sich alle einig. Wie umfassend diese Waffenruhe gestaltet werden könnte, da gehen die Positionen schon auseinander. Nach russischen Angaben könnte auch über eine Wiederbelebung der sogenannten Schwarzmeer-Initiative verhandelt werden. Die hatte bis Mitte 2023 den Export von Getreide über das Schwarze Meer geregelt. Danach lief sie aus. Die Ukraine äußerte sich bislang nicht zu möglichen neuen Verhandlungen über die Schwarzmeer-Initiative. Ihre Delegation in Riad wird von Verteidigungsminister Umjerov angeführt. Russland ist durch den Außenpolitiker Karasin und den Geheimdienstler Besieda vertreten.
Russland hat also offenbar erfahrene Diplomaten geschickt. Bei den USA sieht das wohl etwas anders aus, wenn man Wolfgang Ischinger glauben will, früherer Top-Diplomat und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
Genau, Michael, richtig. Wir sind ja hier mit seinem kurzen O-Ton in dieser Ausgabe eingestiegen, wo er doch, ja, ich sag mal, leichte Zweifel konnte man daraus hören. Denn Wolfgang Ischinger denkt, die Trump-Leute, die hätten sich das Ganze nicht nur etwas leichter vorgestellt, sie wirken jetzt auch schlicht überfordert.
Und was mir wirklich persönlich auch Sorge macht, ist, wenn ich mir die Aussagen der Unterhändler und die Personen der Unterhändler anschaue, ist ein, ich kann es gar nicht anders sagen, ein erschreckender Mangel an Sachkunde auf amerikanischer Seite. Nicht wahr? Der amerikanische Unterhändler Witkoff implizierte, als er von russisch sprechenden Bevölkerung in der Ostukraine sprach, dann implizierte er sozusagen, ja, das sind also quasi Russen und die wollen ja nach Russland. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Und er konnte noch nicht mal die vier Oblasts, also die vier Bezirke, die Russland illegalerweise in der Ostukraine annektiert hatte, die konnte er noch nicht mal richtig beim Namen nennen. Also auf der russischen Seite sitzen ihm natürlich Leute gegenüber, die jeden Baum und jedes Dorf dort ganz genau kennen. Und auf der anderen Seite höre ich und lese ich, dass Verteidigungsminister Umerow, also der ukrainische Verteidigungsminister, über die gestrigen Gespräche gesagt hat, die seien konstruktiv und gut verlaufen. Na gut, dann warten wir mal ab, ob diese Aussage, dass das halbwegs konstruktiv und sinnvoll ist, dass das auch nach der Gesprächsrunde mit der russischen Seite so bleibt.
Ja, das war Wolfgang Ischinger im Deutschlandfunk. Europa bleibt weiter außen vor.
Ja, die sitzen nicht mal mehr mit am Katzentisch, wie es ja Verteidigungsminister Pistorius vor kurzem mal gesagt hat. Aus Berlin hieß es heute nur, wir schauen, was da heute in Riad rauskommt oder was da die nächsten Tage in Riad rauskommt und beraten das dann am Donnerstag auf europäischer Ebene.
Dass die EU aktuell von mehreren Seiten unter Druck steht, zeigen auch ein paar andere Meldungen von heute, die du uns mitgebracht hast.
Ja, in Österreich haben Ermittler eine russische Desinformationskampagne aufgedeckt. Das kam heute über die Agenturen. Eine Frau aus Bulgarien, bezahlt und beauftragt vom russischen Geheimdienst kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, flutet das Netz systematisch mit Fake News und Propaganda. Alles orchestriert aus Moskau, komplett aufgedeckt. Die Frau hat gestanden, ja. Und der Fall zeigt eben, wie diese hybride Kriegsführung der Russen immer noch funktioniert.
Und wieder das Thema Grönland.
Ja, hatten wir auch schon angeschnitten. Da machen die USA, ja, sagen wir mal, weiter Druck. Ja, die Frau von Vizepräsident Vance kommt zu Besuch, angeblich privat, aber eben auch mit hohen Regierungsvertretern. Also genau diesen Trump-Leuten, die ja Grönland sehr offen für sich beanspruchen. Und diese amerikanische Reisegruppe, sag ich mal, kommt gegen den Willen der grönländischen Regierung. Julia Weschenbach berichtet.
In Grönland wird der Besuch als neue Provokation der USA aufgefasst. Es sei kein Treffen zwischen der US-Delegation und der grönländischen Regierung geplant, schrieb noch Regierungschef Egede bei Facebook. Die USA hätten Grönland auf inakzeptable Weise behandelt, mahnte er. Die grönländische Integrität und Demokratie müsse respektiert werden. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, man blicke mit großem Ernst auf den Besuch. Das Weiße Haus hat bestätigt, dass sowohl der nationale Sicherheitsberater der USA Mike Walls als auch Energieminister Chris Wright und die Ehefrau des US-Vizepräsidenten Vance noch in dieser Woche nach Grönland kommen. Walls und Wright wollen demnach die US-Militärbasis Pituffik Space besuchen. Danach wollen sie Vance zu einem Hundeschlittenrennen begleiten.
Tja, ein Teil Europas fühlt sich von den USA bedroht. Keine Pointe, Michael.
Und viel dichter dran an Riad ist der zweite große Kriegsschauplatz. Die Angriffe auf Gaza wurden sogar noch ausgeweitet.
Tja, Israel ist offenbar wieder komplett zurück im Kriegsmodus. Die Angriffe auf den Norden laufen ja schon seit Tagen wieder. Jetzt auch wieder auf andere Ziele im Süden. Israel spricht von Terrorstellung der Hamas. Die Palästinenser melden 60 Tote in 24 Stunden. Am Wochenende wurde ja die, nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das allerdings von der Hamas kontrolliert wird, am Wochenende wurde die Marke von 50.000 Kriegstoten überschritten. Endgültig verifizieren kann man die Zahlen nicht, aber die Totenzahlen sind immens.
Und Israels Außenminister Katz droht ja offen, Teile des Gazastreifens dauerhaft einzunehmen. Eine neue Behörde soll die, ja, freiwillige Ausreise der Palästinenser aus ihrer Heimat organisieren.
Genau, die Meldung ist nicht ganz neu, diese geplante Behörde, aber da ist es heute doch deutlich konkreter geworden. Und der Ton hat sich auch verschärft. Ja, Katz und auch andere, ja, kann man ruhig sagen, rechtsradikale, ultrareligiöse Minister in der Regierung zeigen offen, dass sie die Palästinensergebiete nicht nur besetzen, sondern auch besitzen wollen. Katz beruft sich da auf den Plan von US-Präsident Trump, die Riviera des Nahen Ostens ohne Palästinenser, wir erinnern uns. Und Katz hat heute auch die Europäer aufgerufen, dabei zu helfen. Er hat offen gelassen, was das genau bedeutet. Er sprach von der Europa, Israel, Amerika als Achse des Guten gegen eine Achse des Bösen, die für ihn dann von Hamas über Hisbollah bis in den Iran geht.
Ja, und dieser radikale Kurs kommt auch in Israel nicht bei allen gut an. Unsere Korrespondenten haben am Wochenende von Massenprotesten gegen die Regierung Netanjahu berichtet.
Richtig, und war ja nie ganz unumstritten. Die israelische Friedensbewegung Peace Now zum Beispiel nennt diese neue geplante Ausreisebehörde einen Schandfleck für Israel und sagt, wenn Menschen belagert und bombardiert werden, dann gehen sie nie freiwillig von irgendwo weg. Und auch aus Deutschland kommt ungewöhnlich deutliche Kritik von der Bundesregierung. So eine Behörde mit dem Ziel, dauerhafte Vertreibung, auch da vom Auswärtigen Amt bewusst dieses Wort Vertreibung gewählt, von hunderttausenden Menschen aus dem Gazastreifen, das sei inakzeptabel. Und die Bundesregierung hat heute auch noch den illegalen Siedlungsbau im Westjordanland verurteilt. Dort wurden heute nochmal 13 Siedlungen, die völkerrechtswidrig gebaut wurden, zu israelischem Staatsgebiet erklärt.
Was genau sagen eigentlich die Nachbarstaaten? In Jordanien leben ja schon hunderttausende vertriebene Palästinenser, die nicht zurück nach Hause dürfen.
Alle Maßnahmen, die sich gegen die Präsenz der Palästinenser auf ihrem Land richten, sind ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Das war wörtlich die Erklärung des Außenministeriums von Jordanien. Ägypten hat heute kurz nach der israelischen Ankündigung einen neuen Gaza-Plan vorgestellt. Natürlich mit dem Ziel, dass die Palästinenser eben da bleiben können und dass es überhaupt einen Plan gibt, der vorsieht, dass sie auf ihrem Land bleiben. Und auch die EU, ich sag mal als etwas entfernterer Nachbar von Israel und dem Gazastreifen, fordert weiter eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Außenbeauftragte Kallas war in Israel heute und sie sagte, das Töten muss aufhören und die Hamas muss auch die Geiseln freilassen. Das gehört ja auch noch dazu.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Und der bedankt sich, wie du bestimmt, fürs Hören.
Ja.
Schönen Abend.
Tue ich.